ARD.
12 Millionen Streams, rund 200 Episoden und trotzdem endet GJH. Ist das krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Hallo Leute, nach jetzt fast 200 Episoden fühlt sich das so komisch an, das allerletzte Mal mit euch hier am Tisch zu sitzen und das allerletzte Mal mit euch diese Begrüßung zu machen. Jungs, wie schön, dass ihr da seid. Unser Podcast-Papa, ohne den wir hier alle nicht sitzen würden, wenn wir ganz ehrlich sind. An diesem Tisch mit mir, Maximilian Pollux und Roman Lemke. Wie geht's euch heute? Letzte Folge. GJH. So still habe ich euch noch nie gesehen.
Ist irgendwie den ganzen Tag, hat man es so vor sich hergeschoben, dieses Gefühl. Jetzt ist es da. Was hast du gesagt? Fast 200 Episoden, fast 12 Millionen Streams haben wir. Und jetzt machen wir gelber Schein für den Rest, für den Rest des Lebens.
Ich hoffe nicht.
Nein, nein.
Aber vielleicht gehen wir mal zusammen drauf ein. Wie geht's uns gerade damit, dass eine große Säule, glaube ich, in unser aller Leben endet? Ein Stück Identität auch.
Also ich habe jetzt die Kopfhörer mal aufgezogen, so zum letzten Mal noch. Habe ich mir gedacht.
Das Feeling.
Baller ich mir nochmal eure Stimmen so richtig ins Ohr. Ja, also mir fällt gerade wieder auf, dass ich so Fühlen eigentlich auch auslager.
Ist nicht so dein Hobby?
Nee, habe ich auch keine Zeit für. Auch nicht nach 200 Folgen, wo wir drüber geredet haben. Nee, Schmarrn, natürlich, alles endet. Fertig. Es ist alles endet. Und ich bin jetzt keiner, der sich leicht tut mit Enden. Also ich gucke mir von Staffeln oder von Serien die letzten Folgen nicht an. Prinzipiell nicht.
Wie hältst du das aus?
Ich gucke es einfach nicht an, fertig. Ich möchte nicht, dass es vorbei ist. Für die einzige, eine der wenigen Serien, wo ich das gemacht habe, ist Game of Thrones. Super enttäuschend, hätte ich nicht machen sollen.
Oh.
So, also es ist wirklich, es war ein Fehler, so die letzte Folge anzuschauen. Es war einfach ein Fehler.
Aber es ist kein Fehler, dass ihr gerade zuhört.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn ihr so seid wie ich, dann ist es einer.
Wisst ihr, was mir, ich glaube, das habe ich dir vorhin schon mal gesagt, Nina. Also es ist komplettes Neuland, was hier jetzt gerade passiert für mich. Weil normalerweise war es in meinem Leben bisher so, dass wenn Dinge enden, was ja normal ist, auch Sachen enden halt, dass ich gegen Ende anfange, das zu torpedieren, dass es auf jeden Fall nochmal laut knallen muss in Form von Streit.
Erst dann ist es ein richtiges Ende.
Weil dann kann man ja im Streit gehen, so dann muss man auch nicht mehr zu den Leuten zurück.
Mhm.
Und es ist eine super schwierige Sache zu sagen, hey, das geht jetzt hier im Guten auseinander und das ist einfach ein Abschied unter Freunden, was nicht heißt, dass man sich nie wieder sieht, aber irgendwie, also ich habe Gründe gesucht, nicht anzureisen.
Ich hatte sogar einen Autounfall, der mich daran hindern wollte, hier anzureisen. Mhm. Und Maximilian hatte ebenfalls einen sehr schwierigen Weg hierher zu kommen.
Ich habe im letzten Moment noch dich angerufen und gesagt, ich komme nicht.
Ja,
Wenn du noch nicht losgefahren wärst, wäre ich zumindest gestern nicht losgefahren, auf jeden Fall.
Wie geht's dir denn, Nina?
Oh, meine Gefühle sind total gemischt, weil auf der einen Seite so ein bisschen, ja, Wehmut mitspielt, denn auch für mich hätte es gerne noch weitergehen dürfen. Auf der anderen Seite bin ich extrem dankbar. Zum einen, erstmal vorneweggestellt, Max, dass er überhaupt mir diese Tür geöffnet hat. Denn das ist nicht nur eine Tür gewesen zu einem coolen, spannenden Projekt, das war eine Tür in ein neues Leben für mich. Und das meine ich nicht kitschig, romantisiert, irgendwie übertrieben, sondern für mich hat das bedeutet, mein Doppelleben zu beenden. Für mich hat das bedeutet, zu mir stehen zu können und zu dürfen. Mir hat man früher so oft den Mund verboten. Ein Satz, den ich öfter gehört habe als ein freundliches Hallo, war: Nina, halt die Fresse, Nina, halt das Maul, Nina, halt den Mund, Nina, du bist zu viel, du bist zu laut, du nervst. Und heute bekomme ich sogar Geld dafür, nicht mein Maul zu halten. Und dieses Learning für mich selbst ist irgendwie, oh, ich kriege Herzklopfen, wenn ich darüber rede, weil das ist hochemotional. Es geht mir richtig, richtig nah. Und ich habe mich so sehr weiterentwickelt durch die Arbeit mit euch hier. Ich habe so viele spannende Menschen getroffen, die meinen Horizont erweitert haben, obwohl wir eigentlich ja die Horizonte vieler anderer erweitern wollen. Oder zumindest irgendwie eine Brücke bauen, damit andere drüber gehen können. Und alles in Summe lässt mich bestimmt später mit einem Tränchen im Auge wegfahren, weil ich kann mir kaum vorstellen, wie mein Leben ohne GJH gelaufen wäre, weitergegangen wäre. Also vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. Ich bin irgendwann nach meiner Zeit im Norden zu Covid-Zeiten zurück in mein altes Heimatdorf gekehrt und habe noch lange nicht gewusst, dass ich mal offiziell als Domina arbeiten darf und werde. Das war alles ein ganz großes Geheimnis. Und nur mit GJH, mit dieser Chance, mit dieser Tür, die mir angeboten wurde, konnte ich ein Doppelleben beenden, was sonst möglicherweise dazu geführt hätte, dass ich in dem Kaff, in dem ich aufgewachsen bin, irgendwie wieder einem 9-to-5-Job nachgehen müsste, absolut unzufrieden, einer Perspektive entgegenlaufe, die ich definitiv nicht für mich gesehen hätte. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie groß der Impact von GJH auf mein Leben war.
Wow. Wir hatten uns ja so ein bisschen vorgenommen, zu rekapitulieren, wie das Ganze hier...
Das war übrigens ein Hosenreißverschluss. Also ich habe jetzt den Penis draußen.
Ja, wie immer, so ungefähr, ich wenn muss die jetzt einfach,
das war jetzt, ich habe mich jetzt beengt gefühlt.
Ja, dann lassen wir doch, übergeben wir doch deinem Penis das Wort. Wie hat das Ganze hier gestartet, Max?
Na, mach du zuerst.
Also, ihr hört, das fällt uns allen ein bisschen schwer, ne? Ich weiß noch, bei mir hat irgendwann das Telefon geklingelt. Und Max war dran, ich wollte eine Episode mit ihm eigentlich mal aufnehmen.
Noch für Sucht in Ordnung.
Für Sucht in Ordnung, genau. Dann hat er, weiß gar nicht, am Anfang war, hat er, glaube ich, gesagt, sowas wie, ist zu viel zu tun und so. Und dann habe ich mit seinem Kumpel Hubi, der auch bei uns war, Hubertus Becker, liebe Grüße, aufnehmen wollen, hab den versetzt.
Schande über dein Haupt.
Ja, das tut mir immer noch leid. Und dann hat Max mich nochmal angerufen. Ich dachte, ach du Scheiße, jetzt kriege ich einen Einlauf dafür, dass ich Hubi versetzt habe. Und dann kam das Angebot, ob ich mir das vorstellen könnte hier. Und ich weiß noch ganz genau, wie das hier... Ich hatte keine Ahnung, ne? Ich war ja frisch in meinem damals noch Abstinenz-Love-Game drin. So, und dann kam Max, Tara und ich hier an. Liebe Grüße an Tara an der Stelle.
Liebe Grüße.
Und dann haben wir erstmal in diesem, was weiß ich, 60er-Jahre-Konferenzraum im Atomschutzbunker da oben aufgenommen. Das war aber auch voll das geile Gefühl. Also so, oh, bist jetzt auf einmal beim Radio, so, weißt du, öffentlich-rechtliche. Und dann haben die so Verträge gemacht und ich war so, ey, was mit der Kohle? Was ist?
Vorkasse, klar.
Am besten Vorkasse, ne? Ich vertraue euch gar nicht. Ich muss mir erstmal erklären hier, dass man sein Geld schon bekommt. So, das, die ziehen dich halt nicht ab.
Ist nicht wie auf der Straße, Roman.
Nee, dauert manchmal genauso lange. Aber du kriegst dein Geld, so. Und... Ja, das war crazy. Dann ging es erstmal ins Aufarbeiten. Ne? Unsere eigenen Geschichten, die 7 Todsünden war die erste Staffel. Und ja, das war am Anfang auch eine Menge Reibereien, weil du musst erstmal 3 Persönlichkeiten
aus total verschiedenen Milieus.
Naja, voll. Plus eine Redaktion an den Tisch bekommen und irgendwie das Ganze matchen.
Mhm.
Das war am Anfang nicht einfach. Auch mit einem gefährlichen Ego. mit einem ADHSler und mit 3 traumatisierten Menschen.
100%, ja.
Die dann im Podcast ihre Dinge aufmachen, die sie selbst teilweise noch gar nicht verarbeitet haben. Das war schon spannend, so.
Wir waren ja von Anfang an eigentlich Einzelcharaktere, die aus der jeweiligen Szene gewohnt waren, dass du anderen Leuten nicht trauen kannst. Zumal du, wenn du die nicht schon 10 Jahre kennst, so, und dann auch nicht aus den verschiedenen Bereichen. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht mit Menschen aus diesem Bereich. Also wie sollen wir uns trauen? Und dann noch die Medien oben drüber. Das war, dass wir da am Anfang alle irgendwie misstrauisch waren, ist fast schon verständlich. Aber dass wir gelernt haben, das hinter uns zu lassen und uns gegenseitig vertrauen zu können, war nicht selbstverständlich.
Kommunikation einfach besser gelernt auch, ne?
Mhm.
Ich finde es halt auch total geil, dass wir es als Team quasi alles schaffen konnten. Also wir hatten natürlich unsere Herausforderungen. Manchmal hat es halt auch gebraucht, manchmal hat man Zeit für sich gebraucht. Aber wenn wir es geschafft haben, und das haben wir in der Regel, das offen auf den Tisch zu legen, dann haben wir das immer gemeinsam hinbekommen. Und zwar irgendwie jede Hürde. Und dann ging es weiter mit Staffel 2, das Tier in uns. Da haben wir noch so ganz komische Köpfe erstmal auf die Körper raufretuschiert. Das war auch lustig.
Ja, was auch für eine Entwicklung allein der Podcast selber gemacht hat, dass am Anfang alles noch recht anonym war und ihr euch hinter Masken versteckt habt und auch der Podcast ja gewachsen ist. Also nicht nur die Protagonisten und Hosts, sondern auch die Art und Weise, wie die Community irgendwann jetzt mit eingebunden wurde, ne? Und Social Media, also von zum Beispiel Tara zu Recht, Anonymität ist oberste Prämisse, zu, wir gehen mittlerweile auf irgendwelche Messen und interagieren live vor Ort mit der Community. Allein diese Entwicklung ist schon unfassbar in der kurzen Zeit eigentlich.
Voll, also ja, total.
Bis hin zum super konstruktiven Treffen für diese Staffel, wo uns auch aufgefallen ist, dass es uns viel schwieriger fällt, zum Beispiel konkret Milieuthemen zu bringen im Vergleich zu gesellschaftlichen Themen, mit denen wir uns ja auch jeden Tag befassen.
Ja, was ja zeigt, was aus dem Podcast geworden ist. Also so, das hat ja, am Anfang ging es ja nur darum, wir wollten nur unsere Seite erklären, so in Bezug auf das, was Leute gar nicht ahnen können. Und wir haben ja so weit aufgemacht durch die Menschen, die hier zugehört haben.
Ja.
Die dann ihre Sachen mitgebracht haben, von denen wir nichts wussten. So.
Und stell dir mal vor, wir würden noch wie in Staffel 1 irgendwelche Geschichten droppen. Das wäre ja nicht mehr wir, das wäre irgendwie Elendstourismus. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich habe über die Laborratte gesprochen. Habe ich das erste Mal öffentlich darüber geredet, dass ich eine sexuelle Nötigung erfahren habe. Mhm. Und wie viel Feedback wir schon in der ersten Staffel bekommen haben, in der zweiten Staffel auch. Und wie die Leute das angenommen haben und gesagt haben, hey, krass, da, wenn ihr darüber öffentlich sprecht, dann trauen wir uns auch, euch unsere Stories zu schicken. Und das Ganze immer in einem Safe Space.
Ja, das Gefühl hatte ich auch, denn ich bin ja in Staffel 2 als Gast einmal dazu gekommen und da hatte ich schon direkt das Gefühl, dass ich an einem sicheren Ort bin und meine Geschichte hier auf jeden Fall in einem sicheren Rahmen mitbringen kann. Und
was hattest du nur für ein Tier?
Ich hatte das Chamäleon, da habe ich von einer Session erzählt und über die Wandelbarkeit, die man irgendwie mit an den Tag bringen muss. Da habe ich in einer Session
deiner Oma telefoniert.
FaceTime mit meiner Oma im Lackhead-Suit telefoniert, ja. Und das Handy so gehalten, dass sie nur meinen Kopf sieht und der Sklave sollte seine Klappe halten und ja, einfach kurz warten, bis das Telefonat vorbei ist. Das war eine lustige Folge, aber ich wollte gerade darauf hinaus, wie sehr ich mich auch mit Tara am Anfang identifizieren konnte, als ich noch Gast war und eure Folgen alle vorher gehört habe, war Tara der Charakter, der mich natürlich am meisten abgeholt hat, aufgrund ihrer Erzählungen, nur aus einer anderen Perspektive. Und deswegen wirklich von Herzen nochmal liebste Grüße und herzlichen Dank für diesen Platz und auch herzlichen Dank nach draußen an die Menschen, die mir da eine Chance gegeben haben, weil ich weiß, dass es für manche so aussah, als hätte ich Tara rausgekegelt, aber das war ja schon ein einvernehmlicher Beschluss so. Und diesen Platz habe ich dann einfach sofort nachbesetzt und mich dort sehr, sehr, sehr wohl gefühlt und gut eingefunden, dank euch und dank der tollen Redaktion auch.
Tara hatte ich ja sogar mitgecastet.
Mhm. Das hat die Qualität dieser Community auch gezeigt, wie man mit sowas umgeht. Mhm. Meine Frau hat vor kurzem gesagt, sie weiß noch, als ich so die Idee hatte für diesen Podcast.
Weißt du noch, wann das genau war?
Im Wohnzimmer.
2000?
Sowas.
Wann war
2019?
Das?
2019?
20? Nee, 2020.
20.
Und die Idee war ja eigentlich, das, wenn man es alles so zurücknimmt, so okay, ich war Anti-Gewalt-Trainer, hab dann auf YouTube die Arbeit gemacht, die ich als Anti-Gewalt-Trainer mache. Ich habe Geschichten erzählt, die junge Menschen Kriminalität erklären. Und entmystifizieren das Leben im Gefängnis zum Beispiel. So dieses, ey, boah, es ist vielleicht eine Gladiatorenschule, was passiert da? Vielleicht muss ich dahin, um ein Mann zu werden. Also diesen Mythos wegzunehmen. Kriminalität zu entglorifizieren. Sozusagen, ey, das sind vielleicht krasse Leute oder das ist ein echter Mann oder das ist, was weiß ich, das ist eine super interessante Frau, das ist ein toller Lebensweg oder sowas auch immer. Und das war so der Gedanke. An dem Punkt war ich in meinem Leben, das war der Status, den ich so hatte in Social Media. Und dann kam die Idee so, ey, ich kann aber doch nicht über alles berichten. Ich kann nur sagen, wie ist es für mich gewesen, zu versuchen, ein echter Gangster zu werden. Und auf dem Weg war ich mal kurz davor, vielleicht ein Junkie zu sein. Als ich dann gesehen habe, die Leute haben mir geschrieben auf YouTube und so und haben sich identifizieren können mit manchen Dingen und haben dann so erzählt. Und ich so, ja, aber das hatte ich nie gemacht. Das letzte Gramm habe ich immer verkauft. Immer. Mein letztes Gramm hätte ich immer, genau. Und es gibt aber so viele Menschen, die sagen, nein, das letzte Gramm hätte ich nie verkaufen können, selbst wenn ich kein Brot habe, hätte ich es nehmen müssen. Und ich so, ich weiß, ich kenne euch. Ich will, dass ihr auch sagen könnt. Oder eben Frauen. Wie habe ich Frauen erlebt in der kriminellen Welt? Ich kann nur sagen, wie ich sie erlebt habe. So. Und versuche, mich reinzuversetzen. Aber das widerspricht ja dem Konzept, dass ich sage, die Leute, die es wirklich sind, sollen davon erzählen. Und so ist dieser Podcast geworden. Und das, dann war am Anfang so, eigentlich müsste noch jemand rein wie ein Bulle oder ein Pfarrer.
Du meinst einen Polizisten?
Sowas. Kenne ich aber keinen. Habe ich aber keinen gekannt. Deswegen, nee.
Haben wir kennengelernt.
Aber haben wir alle kennengelernt. Nee, aber das war so der Gedanke. Eigentlich fehlt so immer noch. Und dann haben wir uns gedacht, nein, komm, machen wir es einfach. haben das vorgestellt beim SWR. Warum auch da? Manche Leute haben gesagt, damit musst du zu RTL 2. Mhm. Digga, das ist der Sender, wo du hin musst. Und dann ich so, okay, aber dann weiß ich, wie das wird und das soll es nicht sein. Sondern wer gibt uns die Chance, das so langweilig und so ernst wie möglich, so war mein Gedanke noch, das muss so real wie möglich sein, weißt du, da darf kein, wer verzichtet auf den Spannungsbogen? Ich muss zu den Öffentlich-Rechtlichen. Tsching, tsching. So, nee, und weißt du, wer hat nicht den Zwang, das so reißerisch wie möglich zu produzieren, sondern wer kann sagen, ey, wir machen das so real wie möglich.
Ja.
Ohne, jetzt kommt die Werbung. So. Und deswegen sind wir hierher gekommen und wirklich, das gab Meetings, also die haben mir ein Vertrauen entgegengebracht und geschenkt. Der damaligste Boss aller Bosse hat mich beiseite genommen und hat gesagt, ey Junge, ich vertraue dir. Kommt da noch was? Gibt's noch was, was du uns nicht gesagt hast? Gibt's irgend, kommt in 2 Monaten, 2 Jahren, kommt dann die Anzeige, von der wir noch nichts wissen? Warum ich dich frage, wenn wir das zusammen machen, dann stehe ich hinter dir. Und das heißt, der ganze Apparat hier steht hinter dir. Das heißt, deine Juristen stehen hinter dir. Wir werden für dich kämpfen. Und deswegen sei ehrlich. Und ich so, okay, ich bin ehrlich. Es kann alles Mögliche von früher kommen, so, aber es kommt kein Schmierlappenscheiß, weil ich weiß, wo, also, was damit gemeint ist.
Ja.
Da kommt nichts Schmutziges. Es kommt nur das, was ich schon gesagt habe. Ich war ein Gangster halt. Vor 12, 13, 14 Jahren. Und er so, okay, pam, Handschlag. Weißt du, und da seitdem sind wir hier. Und dann kam die Tara und dann haben wir sogar einen Menschen, den ich auch dabei haben wollte, der schon eine Zusage hatte. Den Domi damals. Mhm. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemandem gesagt habe, ey, du bist hier dabei, wir machen das zusammen. Und dann während dem Prozess gemerkt habe, so, ey, das funktioniert nicht.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Es gab einen anderen Menschen, der eigentlich den Roman seinen Platz
hat. Der Ersatz-Junkie.
Du bist nur der Ersatz-Junkie.
Aber nicht, weil er, eigentlich ist es nicht so. Er ist nicht der, nein, das stimmt nicht. Er war der bessere Spieler.
Natürlich, sonst hättest du diese Entscheidung nicht getroffen.
So, er kam in die Startelf. Du saßt nicht mal auf der Bank, sondern man hat dich gesehen auf irgendeinem Platz, hat man dich spielen sehen und hat den Wagen gestoppt. Und hat gesagt, scheiße, den brauche ich.
Ja.
Und das war das erste Mal, dass ich jemanden angerufen habe, gesagt habe, so, ey, es hat nichts, du hast nichts falsch gemacht, nur es gibt jemand besseren so.
Für diese Rolle.
Es tut mir leid, Bro. Ich hab dir gesagt, wir machen das zusammen, aber es geht nicht.
Person hat mich danach geblockt. Liebe Grüße an
mich auch. Zu Recht.
Nein, ich finde
es hat halt
nicht
auch
so
wehgetan, ne? Das ist schon so.
Ja, es ist schwer, es tut weh. Und ich habe ihm gesagt, du bist dabei. Ein halbes Jahr vorher. Ich habe die Lektion gelernt. Ich sag nie wieder jemanden an der Situation, du bist sicher dabei, sondern sag, ey, wir versuchen es zusammen, aber es ist nicht sicher. Egal, es war die richtige Entscheidung. Da stehe ich zu 100% drüber. Es ist ein toller Mann, aber das, was du hier geleistet hast, Roman, über diese Jahre, das warst du.
Und du hast halt auch eine krasse Stimme, ne? Also ich glaube, ganz Deutschland hat sich in deine Stimme verliebt. Stimme.
Kick Roman, aber behalte die Stimme. Kick Roman.
Nee, und dann kam die Tara und ich da auch, das ist jetzt das Letzte, was ich noch sage. Und dann dieses Learning, so, ich habe sie gesehen und ich habe einfach gedacht, sie ist da, wo ich bin. Für sich auch emotional, für den ganzen Ding. Und ich war ja schon gewohnt, jetzt irgendwie 500 Workshops gemacht zu dem Zeitpunkt oder 600 oder was auch immer, wie viele in Schulen. Ich habe meinen Trauma immer rausgelegt, mein Herz auf den Tisch gelegt. Ich so, hier ist mein Herz, ich reiß meine Brust auf, schaut's an.
Auch an YouTube.
Schaut's an, weißt schon, und wenn es euch nicht gefällt, beschimpft mich. Und wenn es euch gefällt und ihr was mitnehmen könnt, danke, nehmt ein Stück. Und dann sehe ich sie so, ich so, das machen wir jetzt. Brauchst dein Gesicht nicht zeigen, wenn du nicht willst. Nee, passt schon. Und dann sitzen wir hier. Und ich schwör's euch, das war ein Fehler im Nachhinein. Also es ist nicht, dass das Projekt gemacht hat. Ich weiß auch, sie ist stark, aber wir haben gemerkt, wir sind an Themen hin, nur weil ich das schon 5 Jahre mache.
Ja.
Und einfach jeden Abend leide drunter. Und damit leben kannst du es nicht jedem einfach sagen, wir machen das jetzt.
Ja, voll.
Und dann haben wir gemerkt, so über die Jahre, was das macht und wie krass das ist. Und ich fand's von ihr super stark, dass sie dann an der Stelle gesagt hat, ne, ich möchte was anderes machen.
Ich kann dir sogar noch den Satz sagen, den sie gesagt hat. Früher habe ich meine Fotze verkauft, heute verkaufe ich meine Seele.
Ja.
Und deswegen muss ich aufhören.
Muss eine Pause machen.
Period.
Und wir sitzen beide da. Ja, wir leben davon. Wir machen das die ganze Zeit so. Und das zum Beispiel dann auch so zu lernen, so nochmal zu sehen, war, also jetzt kommen wir, sind wir nur bei uns. Jetzt kommen wir dann gleich zu den Menschen, die zuhören. Das, was wir hier gemacht haben, habe ich so noch nirgends gehört. Dass Menschen kommen und sagen, ich bin scheiße, verletzlich im Arsch und krank. Seht mich an. So, und dann andere kommen und sagen, und jetzt kommt das Krasse, und sich nicht lustig gemacht haben, nicht irgendwie irgendwelche blöden Kommentare, sondern gesagt haben, ich auch. Oder mein Bruder oder meine Schwester oder mein Sohn. Und dieses Privileg zu haben, war krass.
Total. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, Max. Du und ich, wir waren es gewohnt, unsere Seele nach draußen zu bringen. Weil genauso ist mein Podcast entstanden, Sucht und Ordnung. Ich habe einfach gesagt, hey, wenn es mir so geht, jemand, der finanziell eigentlich gut im Leben steht mit dem Vertrieb, aber dessen Seele einfach gefickt ist, so, dann geht es da draußen ganz vielen anderen auch so. Und deswegen fand ich es wichtig, darüber zu reden und über die Beweggründe zu reden und auch die Storys zu erzählen.
Weißt du noch, was ich gesagt habe, was ich dir am Anfang gesagt habe? So, ey, ich will halt nur, dass wir wirklich real sind. So, wir müssen uns nicht zu schade zu sein, den Beweggrund zu sagen, warum wir... Mhm. Am Anfang war meine Angst, und es war auch bei anderen Leuten, die im Gespräch waren, wenn auch nur ein Minimum Need da ist, auf cool zu machen. Ich meine es gar nicht ab, also, aber sich selber cool darzustellen oder besser darzustellen oder irgendwo Stärke rein zu projizieren, wo eigentlich Angst, Schwäche, Hass, Verzweiflung, Einsamkeit war, dann geht's nicht. Und du so, ich bin dabei. So, nö, passt, das ist genau, was ich mache. So.
Ja, genau. Weißt du, so? Das ist genau, was ich mache. Also war ja auch. Yeah. Ich hab, also, das haben die auch, das haben die am Anfang auch geschrieben, ey, der redet einfach. Der denkt gar nicht, er redet einfach, was passiert ist.
Wer hat es gemacht? Ja. Das war das Konzept hinter dem Ding so. Und daraus ist dieses, okay, hier, das ist schon fast eine Therapie. Und dann kam ja auch was wir gemerkt haben, so, ey, vielleicht sollten wir wieder noch andere Leute dazu holen. Wieder, wo wir uns beschreiben mussten, uns schätzen mussten, uns analysieren mussten, haben wir gesagt, ey, lassen wir die Leute doch selber kommen. Mhm. Das soll uns jemand erzählen, der es wirklich macht. So, wie hast du das erlebt? Wie läuft's? Und dann kamen diese ganzen krassen Gäste, die inspiriert durch die ersten Staffeln und so, gesagt haben, okay, das, was ihr macht, dieses ich möchte mich nackt machen, ich möchte anderen zeigen, ihr seid nicht allein, auch machen wollten und gemacht haben.
Ja, wir haben quasi so einen virtuellen Dosenöffner für sich selbst mit angeboten.
Weil du gerade Bullen, Cops gesagt hast. Wir hatten, wo die Polizistin da war, aber ja, die haben wir so geroastet.
Aber nicht, weil wir sie roasten, sondern weil die Realität halt für sie auch hart zu ertragen ist, dass sie sagt, ja, so und so sollte es sein. Und jemand, dem es passiert ist, sagt, ja, aber so ist es nicht. Mhm. Ja. So genau. Ist es nicht, so war es nicht. Mir wurde nicht geholfen. So.
Ja, das ist schon richtig.
Und du sitzt da und dein Job ist eigentlich helfen und du siehst mal diese andere Seite. Das hier ist ein echt reales Format gewesen. Von Anfang bis Ende. Das hättest du nicht überall machen können. Deswegen danke an SWR für das, wie wir das hier machen durften.
Ja, und ganz großes Dankeschön.
Danke an alle Gäste. Wirklich, ich glaube, wir haben es auch geschafft, niemanden davon zu enttäuschen.
Genau.
Weißt du so, wir haben die Leute nicht hängen lassen, wir haben nicht irgendwie sie hier am Ring der Nase hier durch die Manege geführt.
Ach so, nein.
Das war nie unser Anspruch und ich bin selber überrascht und begeistert davon, wie gut es uns jedes Mal gelungen ist, sogar in Situationen, die man Jahre vorher, ich setze mich niemals mit einem Polizisten an den Tisch, hätte, dann doch zu einer erwachsenen Debatte mit Mehrwert werden lässt. Also wir haben es wirklich hinbekommen und ich war früher auch der Mensch, mit dem du nicht diskutieren konntest. Wenn ich anderer Meinung war, nein, also vorbei, ich mach dicht. Und ich habe so viel gelernt, auch im Podcast mit dem Austausch, den wir hier hatten, auch die unvorbereiteten Dinge, manchmal auch die Geschichten unserer Gäste, die mir nochmal einen Aspekt vor Augen gehalten haben, den ich selber so gar nicht wahrgenommen habe, an mir oder an meinem Leben. Also ich habe gelernt von den anderen Geschichten. Ich habe davon profitiert und musste manche Fehler jetzt vielleicht nicht auch noch selber machen.
Total. Wir hatten Psychotherapeuten hier. Gar nicht wenig. Also über die Staffeln verteilt.
Eine ganze Reihe, ganze
Psychiater,
Psychiater, Psychotherapeutinnen. Und wenn die ihre eigenen Geschichten erzählt haben, dann war das was ganz anderes, als wenn sie in ihrer fachlichen Expertise da waren.
Ja,
weil sie auf einmal Techniken gespiegelt bekommen haben, die sie sonst anwenden. Und auf einmal war so, kam die Geschichte gar nicht so richtig raus.
Ja, oh, so manchmal war dann das Gefühl so, oh, das will ich lieber nicht sagen. So, jetzt warte mal, das geht mir zu nah. Weißt du, was eine Sache ist, die mir aufgefallen ist? Dadurch, dass die Leute so viel über uns wissen, so viel Scheiß auch und so viele Sachen, die du eigentlich halt nicht weißt, die wissen sie über ihre Arbeitskollegen nicht so viel so, über ihre Freunde teilweise nicht so viel. Und dadurch öffnet man sich leichter in unserer Nähe. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses, das ist nicht, als würde jetzt irgendein Interviewer, irgendein gesichtsloser Moderator, den du eigentlich nicht kennst, dich ausfragen, sondern es ist halt, okay, wenn ich es jemandem erzählen kann, dann denen.
Die machen sich eh schon nackig.
Ich weiß viel über euch schon und dann war es leichter, sich zu öffnen und das hat dazu gesorgt, dass wir immer gleich so nah waren an dem Tisch, alle.
Habt ihr das auch, Jungs, dass ihr manchmal, also retrospektiv, denkt, ach du Scheiße, gebe ich hier viel von mir preis? Oder ach du Scheiße, habe ich tief blicken lassen in dieser oder jener Episode? Natürlich ist es trotzdem gut, aber wie dieser Safe Space auch dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, hier total privat zu sitzen, aber eigentlich hören da draußen tausende Leute zu, zigtausende. Und dieses Gefühl geht mir total oder ging mir die ganze Zeit total verloren. Also ich fühle mich hier sehr heimisch, wohnzimmermäßig, gemütlich.
Erinnert ihr euch an die Situation, wo es darum ging, dass jeder Mann, einfach weil er es nicht anders gelernt hat, übergriffig ist, wenn er die ersten Flirtversuche und sowas macht, wo ich mich so vehement gewehrt habe und dann einfach in der Episode gebrochen bin und heulend raus musste, weil ich gecheckt habe, Alter, krass.
Was einem zu Erinnerungen kommen teilweise, an die man sehr lange nicht gedacht hat, ne?
Ja.
Ich habe ja Sachen aufgemacht, die ich auch, also in anderen Formaten nicht aufgemacht hätte.
Ja.
So viele. Ich habe nichts davon bereut. Wie gesagt, wieder, die Community ist halt einfach krass.
Genau.
So, ich habe vor kurzem mal einen Insta-Post gemacht, über, wo ich auf dem CSD bin. Ich habe 500 Follower Insta verloren an dem Tag.
Wow.
Und auch was für Nachrichten bekommen, so, weißt du, so dieses, also wie wo ich mir dachte, boah, krass, Mann, ihr hört definitiv nicht GJH, sonst wärt ihr safe nicht hier, so, yeah. Weißt du, ich meine, also, das ist keine Selbstverständlichkeit, so eine Community zu haben, so ein Safe Space aufgebaut zu haben. Ich sage immer, du hast die Community, die du verdienst.
Ja.
Das zeigt, dass wir hier was richtig Gutes gemacht haben. Und ich bekomme viele Nachrichten, so, ne, weil der auch YouTube oder so, manche Leute 5 Jahre lang irgendwie mit diesem Content leben und so, aber GJH produziert wirklich eine besondere Qualität an Nachrichten. Es gab Nachrichten, die nach Jahren ihre Partner verlassen haben, weil sie eine Folge gehört haben. Und es gab Menschen, die gesagt haben, ich verlasse meinen Partner nicht, die gerade in der Trennung waren, nachdem sie Folgen hier gehört haben. Es gab Eltern, die sich mit ihren Kindern wieder vereinen konnten. Es gab Leute, die Substanzgebrauchsstörungen geheilt haben. Es gab Leute, die sich Therapieplätze gesucht haben. Es gibt Babys, die auf der Welt sind, wo dieser Podcast eine große, wo sie gesagt hat, dieses Baby würde ohne diesen Podcast nicht existieren.
Oh, ich krieg so Gänsehaut gerade.
Und das ist nicht in Geld aufzuwiegen.
Genau. Ich bin auch total überrascht wieder, denn ich bin anfangs davon ausgegangen, dass das ein cooler Job wird und dass mir das sicherlich Spaß bringt, das Projekt. Aber dass die Bezahlung immaterieller Natur viel größer ist als das, was letztendlich monetär hängen bleibt. Mich hat das erfüllt die letzten Jahre mit euch. Und jede einzelne Nachricht, die bei uns ankommt, jedes Feedback, wie auch immer es gestaltet ist, hat mir das Gefühl gegeben, ich kriege mehr zurück, deutlich mehr zurück, als ich reingebe. Und das ist ein sehr, sehr dankbares Gefühl.
Ich muss sagen, mich hat es an der einen oder anderen Stelle schon überfordert, weil ich einfach so sozialisiert bin, dass ich denke, ich habe ein To-Do, wenn mir jemand seine Geschichte erzählt. Und natürlich habe ich mich bedankt für Feedback und so, aber ich versuche, das gerade in den letzten 1,5 Jahren vielleicht gar nicht mehr so viel zu beantworten. Nicht, weil ich das nicht wertschätzen konnte, sondern einfach, weil ich dachte, fuck, ich habe keine Kraft. Weil bei mir war das Monetäre schon wichtig. Dieser Podcast hat mein Haupt über Wasser gehalten. Natürlich ist das jetzt nichts, womit man ausgesorgt hat, ne? Nur weil das da draußen nicht jeder denkt, oh!
Ja, wir haben jetzt alle eine Villa auf den Malediven, da gehen wir ja gleich hin nach Feierabend.
Die GEZ-Noten mit unserer Kohle. ist es nicht. Also das war tatsächlich mit von der Hand in den Mund teilweise, mit Finanzamt kommt nochmal und gibt nochmal nach und sowas. Und da hat mir einfach die Kraft gefehlt am Ende. Und trotzdem will ich an der Stelle nochmal Danke sagen für dieses ganze tolle Feedback. Hey, und auch für die, die uns mal ihre Meinung gesagt haben und gesagt haben, das sehe ich aber anders und so. Weil ihr habt uns auch die Möglichkeit gegeben, mal darüber nachzudenken, vielleicht einen Schritt zur Seite zu gehen, die Perspektive zu ändern und dann
stärkere Argumente zu finden. Danke. Kritik hat nur dafür gesorgt, dass wir stärkere Argumente gegen euch hatten.
In der Retrospektive, beim Reflektieren auf diese Episode, ist mir noch ein Gedanke gekommen. Ich bin schnell dabei, zu pauschalisieren. Und ich möchte nochmal zum Ausdruck bringen, dass das natürlich eine Sache von mir ist. Nicht jeder von euch ist gemeint, wenn ich sage, die Alten verstehen es eh nicht. Wir wissen, dass es in jeder Generation Arschlöcher gibt. Wir wissen, dass es in jeder Generation coole Leute gibt. Ja. Und das ist eigentlich das Selbstverständliche. Also wir hoffen, dass das selbstverständlich ist. Trotzdem, sorry, falls du dich persönlich von meiner Aussage oder Aussagen angegriffen gefühlt hast, fühle ich gedrückt, wenn du magst.
Eine der großen Überraschungen für mich war ja eigentlich auch, wie groß das Spektrum ist im Alter. Im Kopf wahrscheinlich mache ich auch den Fehler, ich mache für mich oder für noch Jüngere, so denk mir und spreche für die. Und dann nehme ich ja natürlich auch diese Perspektive ein und dann hörst du natürlich, schreib dir dann mal jemand, der irgendwie, der Hubi, weißt du, wie ich meine? Der einfach, der, das, was du redest, habe ich schon vor 50 Jahren auch geredet, so, weißt du, so, es gibt halt, und dann wird dir das bewusst. Und natürlich seid ihr, wissen wir das hier, wie gesagt, die Community, die hier zuhört, ist richtig geil.
Ja,
und hier hört aus jeder Generation die Besten zu.
Ja.
So ist es einfach.
So ist es, vom Teenager bis zum Rentner haben wir alles dabei.
Ja. Und es ist halt auch witzig, wenn du ein 19-Jähriger schreibst, ey, ich höre das auf dem Weg zu meiner Ausbildung oder ich höre das nachts, weil ich schon im Schicht und so.
Ja.
Und dann hörst du aber auch jemanden, der halt schon in der Rente ist und es auch hört. Wie krass, was, wie viele Formate gibt es denn, die ein 19-Jähriger feiert und ein 80-Jähriger?
Und ich mache es noch größer, wir haben sogar LehrerInnen, die das in der Schule mit den Schülern hören, ausgewählte Folgen.
Also ich garantiere dir, es würde im Knast gehört werden von manchen. Also es ist, haben wir nicht schlecht gemacht, können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen.
Auf jeden Fall.
Ey, darf ich mal kurz nochmal sagen, es gab sogar politischen Widerstand so gegen dieses Format.
Ja,
so. Weißt du, es gab so Stimmen von unserer aller Meisterpartei aus den nächsten 10 Jahren, die uns wirklich loshaben wollten. Die gesagt haben, es geht nicht, so ein Format, was kommt als nächstes? Der Typ hat damals gesagt, was kommt als nächstes? Sexualstraftäter, Vergewaltiger und Mörder oder so. Also, ne, dieses Konzept so in den Dreck gezogen haben und ganz sicher, ohne eine einzige Folge gehört zu haben und zu verstehen, was wir hier machen. Und deswegen, das ist das Einzige, nicht das Einzige. Also es gibt ein paar Sachen, die ich bedauere, dass es jetzt vorbei ist. Und das ist dieses, es gibt noch unendlich viele Menschen, mit denen man hätte in dem Setting reden können, müssen, sollen. So, weißt du, es gibt so viele von denen, ich hätte so gern einmal so einen gehabt. Jetzt, wenn es jetzt in ein paar Jahren, weißt du, wenn die nicht mehr, wenn man sagt, okay, die sind regierend, da kannst du auch mit denen reden. Und dann zu sagen, hey, warum bist du denn gegen mich? Warum bist du denn gegen mich? So, weißt du, so dieses, so das hätte ich gerne in dem Setting mal gehabt. Wieso willst du, dass er eingesperrt wird, weil er Drogen nimmt? Wieso willst du, dass sie verboten wird?
Und
geschämt wird, weißt du, soll sie Kinder kriegen, wenn sie es nicht will? Wieso willst du, dass ich für immer eingesperrt bleib? So, und das sind so Sachen, das ist so dieses, oder es gab noch, stell mal vor, wir hätten den Papst mal hier gehabt. Wisst ihr, ich meine,
wir hatten immerhin Schwester Ursula.
Oh, 1000 Küsse. Und das werde ich vermissen, weil ich werde das allein nicht stemmen können. Ich weiß, wir sehen uns wieder, also ich werde euch.
Wir werden uns alle
wiedersehen. Alle paar Wochen werde ich euch mal einladen und dann machen wir eine Folge und nehmen die irgendwie auf oder so. Aber das werde ich vermissen.
Ja, sehr.
Ja. Aber man muss aber der Fairness halber auch sagen,
Monate
dass Leute...
Alle paar Monate mal. Hey, alle 3 Monate. Einmal an Weihnachten.
Man muss auch sagen, dass wir viele Leute eingeladen haben, die dann nicht gekommen sind.
Hm.
Ja, die dann Gründe hatten, nicht zu kommen. Oder ein Management, was freundlicherweise abgesagt hat und was denen dann schon ganz gut gepasst hat.
Das sind wir gewohnt. Das bin ich gewohnt.
Allein mit dem Titel.
Genau. Das passt nicht in unsere Vita. So ein Titel passt nicht.
Ja. Aber es haben auch viele gesagt, sie kommen. Da möchte ich wirklich lobend erwähnen.
Onion Dog.
Der ja hätte nicht kommen müssen.
Nee.
So, der einfach gesagt hat, okay, komm, jetzt habe ich mir euer Format angeschaut. Ihr steht für diesen Austausch. Ihr gebt den Leuten eine Stimme. Ich komm. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich zu hören kriege, dass das scheiße war, was ich gemacht habe. Weil er wusste, dass das kommt. Und trotzdem ist er gekommen.
Das war sehr mutig, ja.
Jeder Polizist, der hier gekommen ist, auch Leute wie so renommierte Leute, die es auch nicht müssten jetzt sagen.
Hüseyin Karaman.
Hüseyin Karaman, der sagt, Mann, ich zeige jetzt hier was mir echt schwerfällt. Also ja, Hammer.
Daniel Schmitz.
Dr. Marcel.
Dr. Marc.
Überleg mal.
Dr. Fliege.
Mit wem wir alles gesprochen haben, das ist schon...
Ja.
Und dann ist auch kein Wunder, dass man sich weiterentwickelt, weil die Qualität von Gesprächspartnern, die findest du halt nicht im Instagram-Chat.
Wie sehr du lernst, wenn du mit solchen Leuten redest.
So,
unfassbar.
Ohne, dass du es aktiv betreibst. Also du redest mit diesen Menschen, bist im Austausch und automatisch lernst du was dabei in diesem Gespräch. Und das habe ich auch total unterschätzt, wie mich das auf meiner eigenen Lebensreise weiter begleitet und pusht, was die Menschenkenntnis betrifft. Weil ich halte uns alle drei für relativ, wir haben alle drei recht viel gesehen in verschiedenen Milieus. Wir kennen verschiedenste Menschen auf den unterschiedlichsten Niveaustufen in der Gesellschaft. Und ich
von Hurensohn bis Engel.
So. Und ich habe mich vorher schon für eine Person gehalten, die ganz gut darin ist, Menschen zu lesen, auch aufgrund meinem Job als Domina, hinter die Masken zu gucken. Aber GJH hat das nochmal verdoppelt. Ich habe das in diesem Jahr extrem gemerkt, wenn ich im privaten oder meinem anderen beruflichen Feld mit Menschen interagiert habe, mit denen ich vorher noch keine Geschäfte gemacht habe oder so, dann konnte ich plötzlich viel schneller alle Masken und Zwiebelschalen abhellen von denen, als mir das früher gelungen wäre. Mhm. Aufgrund dieser Summe von Erfahrungen, die wir in Gesprächen gesammelt haben. Das ist etwas, was meinem Leben so viel Mehrwert gibt, den man mir nicht mehr wegnehmen kann, dass ich da sehr stolz drauf bin. Das ist mir mehr wert als das Geld, was ich hiermit verdient habe. Oh, dank schon. Eurer GEZ-Gebühren und der, die ich selber zahle.
Ich würde gerne da nur ganz kurz noch anschließen. Da bin ich vollkommen bei dir und ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe gelernt, meine Grenzen zu wahren. Mhm. Also nicht jedes Angebot gleich anzunehmen. Mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, was steht denn da eigentlich dahinter? Und wenn das nicht mit meinen Werten vereinbar war, dann war es okay zu lernen, zu sagen, ey, das passt nicht. Mhm.
Ja, wenn wir sagen, was wir gelernt haben, ich glaube, ihr seid, glaube ich, das erste Team, so, in dem ich mich so halbwegs wohlfühle.
Das so. Ist ein großes Kompliment. Das ist
wirklich, wie auf der Blown wollte?
Ich wollte immer Blown. Digga, am Looped up. Also ich warte nur. Nee, das Ding ist, ich bin ja echt kein Teamplayer. So ist einfach nicht. Ne? Sonst hätte ich Fußball, Basketball, irgendwas gespielt. Aber ich mache Kampfsport. Weißt du, ich meine, du spielst Schach so. Geh weg von mir mit Teams. Und ich weiß noch, ganz am Anfang hat die Steffi, im basically der Satz war, das hier ist nicht die Maximilian Pollux Show. So einfach nicht, auch nicht verhandelbar. Der erste Satz, den ich hier sagen will, ich habe diese Show, also das war meine Idee so.
Ja.
Schön und gut, aber du hast halt eine Show erfunden, die nicht die Maximilian Pollock Show ist. So das, also weißt du das, also ja, du hast es, aber während du dir das gedacht hast, hättest du dir auch noch dazu denken können, wenn ich zwei andere Menschen dazu hole, dann ist es nicht meine Show. Was für mich sehr verwunderlich ist, denn mein YouTube-Kanal heißt Maximilian Pollux, mein Instagram heißt Maximilian Pollux, mein True-Ram-Podcast heißt Pollux und mein Buch heißt Gefährliches Ego.
Umso schöner, dass du genau an dieses Ego rangegangen bist, weil das ist ja auch was ich in den Jahren bei dir entwickelt hat, was ich sehe auf jeden Fall, dass halt nicht mehr jeder eine Spielfigur ist.
Nicht jeder muss so arbeiten und die Sachen so sehen und machen wie ich.
Mhm.
So, und da ein Vertrauen zu haben, dass auch wenn das anders ist bei allen, jeder es anders macht, es am Schluss geil wird. Wir hier sitzen konnten, das haben wir, glaube ich, alle drei gespielt. Und ich bin kein Teamplayer. So. Ich mochte das schon nicht, mit einer Bande zu dealen. Ich fand es fürchterlich, dass die da waren. Und jetzt trotzdem hier drin zu sitzen, ein Interview zu machen, da sitzt eine vierte Person, ich denke mir, heute geht's mir nicht gut so. Ich weiß, das wird geil, weil die anderen zwei werden das richtig geil machen. Und wenn ich heute nur einen klugen Satz irgendwie mit reinkriege, einen witzigen Satz, irgendwas, nur einmal gut bin, die anderen werden das so machen, dass die ganze Folge gut ist.
Und so geht's mir auch.
Und wann hast du das sonst? Wir trauen keinem.
Nee, wir trauen keinem und auch keiner trägt uns so. Na, genau. Also dieses gegenseitige Tragen, was wir hier irgendwie geschafft haben, das ist auch so ein unplanbarer, positiver Punkt, der sich entwickelt hat, auf den keiner vorher gekommen wäre.
Ja. Also, du ja auch nicht.
Wir sind alle Einzelkämpfer.
Ich vertraue auch nicht so vielen Leuten, ehrlich gesagt. Immer noch nicht. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich jemandem vertraue, werde ich verletzt. Das ist hier anders gewesen. Und dafür bin ich dankbar. Wenn man einen schlechten Tag hatte, dann wusste man, das läuft trotzdem. Mhm. Ihr wusstet alle, ich kann mein Skript so schreiben, dass Roman authentisch reagiert, weil der liest das eh nicht. Es ist doch so. Und
ja, du hast nie mitgekriegt, ich habe manchmal so Sachen wie Roman ist doof einfach ins Skript schreiben, da hast du nie drauf reagiert. So. Ja. Wusste ich schon. Hat dir die zweite Seite gefallen? Du, ja, super, du. Wenn ich es gelesen hätte, wäre richtig geil wahrscheinlich gewesen.
Und wo wir gerade bei Skripten sind, ich will mich an der Stelle auch nochmal in aller Form bei der Redaktion und bei dem Team hinter diesen Stimmen bedanken, weil irgendjemand schneidet das ja hier, irgendjemand bereitet das vor, irgendjemand hat die Kommunikation mit den Gästen. Und diese irgendjemand-Sisse waren Steffi und Jo und noch ein paar andere Namen. Und dafür fetten lieben Dank, weil auch hier, Mann, wie oft haben wir gehört, dass das gerade in der Twitch-Zeit, wie, oh, warte, das ist von unserem GEZ. Alter, die Leute arbeiten hier, da würdet ihr sagen, das geht gegen die Menschenrechte.
Ja, freitagsabends 23 Uhr.
Es ist so.
Das hört der SWR sicher gern.
Ist mir egal. Die sind mit Herzblut dabei.
Ja.
Engagieren sich so krass dafür, dass so ein Projekt existieren kann.
Leute machen verrückte Sachen.
Ich konnte mir ewig nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die noch nie Kokain gezogen haben. Und es sind echt viele, die es noch nicht gemacht haben.
Das ist schon wahr.
Aber dann würde ich auch andere sagen, das machst du nicht. Aber überhaupt dieses ganze, dieses Nachfragen für Dinge, die für dich so alltäglich waren. Und jetzt eigentlich, ja, es ist krass, wir sind krass gewachsen. So. Also, ne, wenn die Stimmung jetzt am Anfang der Folge auch so ein bisschen noch getrübt ist oder so, oder war, ey, wir sind happy, Mann. Ich kann es nur noch mal sagen, Dinge enden. Und es endet, es ist, wie es der Roman sagt, es ist nicht ein Ende, wo wir es davor noch kaputt gemacht haben oder mit einem Arsch eingerissen haben, was auch ein bisschen so mein Verhalten ist, normalerweise, wenn was zu Ende geht. So, und wir haben alle drei das geschafft, es so zu balancieren, dass wir hier als Family rausgehen. Und das finde ich ist echt was, das ist was Schönes. Es ist ein schönes Ende für was, was ich nicht will, dass es endet. Aber
ein besseres Ende könnte es nicht geben dafür.
Ja, aber es ist, also es ist definitiv, ist das Team hier mehr Familie als normaler Freundeskreis auch so. Das musst du ja auch erstmal schaffen. So wie, weißt du, so einen Freundeskreis finden. Wir sind ja gar nicht zusammen aufgewachsen. Wir sind ja verschiedene Alter, verschiedene Orte und so. Und, aber dieses Familiending ist ja gerade das, dass so, egal wie oder was, du gehörst halt zusammen. So fertig. Okay. Ist ja egal. Weißt du, das ist doch immer.
Das stimmt.
Fertig so. Wir sind GJH so.
Wir sind wirklich eine
ist
Familie
egal.
Geworden.
Wir können manche Sachen gehen gar nicht, die du jetzt so im Bekanntenkreis dann irgendwie, das kann uns gar nicht passieren, weil ist immer noch der Roman. Wir sind immer noch GJH so. Weißt du schon? Das ist krass.
Wäre lustig, wenn wir irgendwann als Rentner uns immer noch so verbunden fühlen und dann so eine GJH-Senioren-Revival-Nummer machen.
Das war wie Krieg.
Wir
sind gemeinsam einfach in den emotionalen Krieg gezogen.
Ja.
Also ich bin ein großer Freund des Konzeptes von Lebenswegen. Jeder hat seinen Lebensweg und manchmal führen die zusammen, dann geht man eine Zeit zusammen und dann gehen die Lebenswege auch wieder auseinander. Und ja, ich bin dankbar, dass wir die 5 Jahre, dass sich unsere Lebenswege gekreuzt haben und dass wir die zusammengegangen sind. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie wieder so ein bisschen an Gabelungen sind, wir können immer noch gucken, wie der Weg von dem anderen so ist. Und das ist was Schönes.
Ja, voll.
Ich habe das mit Zügen gehört mal. Und so, dass man, dass das so, stell dir diese ganzen Schienen vor. Und jetzt, GJH war ein Abteil, in dem wir beim Umsteigen uns immer getroffen haben. Weißt du, diese Strecke, die wir zusammenfahren. Dann fährt jemand wieder ein bisschen an. Aber wir treffen uns in Baden-Baden, fahren in diesem Waggon.
Das gefällt
mir. Weißt du, was ich meine?
Das gefällt
mir. Du siehst, der andere Zug fährt da drüben. Und wir treffen uns an einem anderen Bahnhof.
Du kannst sogar noch winken.
Du winkst. Ich weiß auch deinen Fahrplan manchmal, wo du irgendwann sein wirst.
Stimmt.
Und vielleicht, oder was heißt vielleicht, hundertprozentig fahren wir in anderen Waggons zusammen an andere Zielorte. Und ich bin kein guter, also ich möchte hier nicht heulen jetzt heute. Ja, genau, deswegen, ich mache normalerweise, ich habe euch in dem Fall mal gemacht, wie ich Abschiede gemacht habe. Weißt du noch, wo ich meiner Freundin damals in Tschechien gesagt habe, wir sehen uns morgen zum letzten Mal.
Oh ja.
Und ich einfach nie wiedergekommen bin. Nur um das zu vermeiden, was am Morgen ist. Und dann ist mir eingefallen, okay, was ist, ey, die hat wahrscheinlich Essen gekocht, die hat wahrscheinlich Ding, die hat, und die, ich habe ihr das genommen. Deswegen bin ich froh, dass es so ein Abschied ist und wir alle hier sind und halt einfach Tschüss sagen können, so.
Voll erwachsen von uns, oder?
Voll erwachsen, jo.
Fakt sind wir erwachsen.
Wann ist denn das passiert?
Das weiß ich auch nicht.
Wisst ihr, ich habe gesagt, hey, Dinge enden und bei mir enden dieses Jahr ganz viele Dinge. Jetzt halt auch das und es fühlt sich aber trotzdem stimmig an. Der Gangster, der Junkie und die Herren, ne? Ich war am Anfang der Ex-Junkie, der die ganzen Konsumgeschichten erzählt. Bin dann irgendwie Konsumexperte. Dann wurde ich irgendwie Konsumexperte, Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz und so eine Sachen. Und weil ich einfach dieses immer mehr verstanden habe und das Leben ist halt ein Prozess. Wir wachsen, wir verändern uns permanent. Und ich habe es in der letzten Folge von mir gesagt, ich habe das Ding jetzt durchgespielt. Mhm. Ich bin an einem Punkt, wo ich Konsumstörungen so weit verstanden habe, dass ich nicht mehr der Ex-Junkie bin, auch nicht mehr der Erfahrungsexperte, sondern ich bin einfach wieder Roman. So. Und das ist eigentlich was total Geiles.
Vielleicht sogar zum ersten Mal bist du Roman.
Mhm. Das kann sein, ja.
Ja.
Also so nah war ich noch nie an mir.
Das spiegelst du auch wieder.
Krasser Dude, Mann. Er ist einfach voll, er ist einfach Roman geworden. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen Gangster. Muss
Kick Roman!
Kick Roman. Das Ding ist ja...
Du bist gar kein Gangster mehr.
Ich bin ein Gangster der Liebe.
Ein Gangster der Liebe.
Ich bin ein Gangster of Love. Das ist, hat mich gerade zum Denken gebracht. Hey, vielleicht ist es auch einfach so, ihr habt diese Rollen so ein bisschen. Also gerade auch, wenn man Tara noch mit reinnimmt, so der Gangster, der Junkie und die Hure. So, die Tara hat das hinter sich gelassen, Roman hat den Junkie hinter sich gelassen. Ich habe den Gangster hinter mir lassen, brauchen wir nicht reden. Wobei, ich finde, wir haben das in dem Podcast auch gemacht. So. Also, ne, weil der Einzige, das Einzige, als dann Herrin vor Hure kam, bei gegen Herrin gibt's nichts. Du kannst sehr gerne Herrin sein. Und eigentlich wäre die konsequente Weiterentwicklung der Bestseller-Autor,
Oh Mann.
Nein, aber oder halt, weißt du, so dieses etwas zu finden, genau, der Bestseller-Autor, Roman
und die Herrin.
Jetzt habe ich das gecheckt, ja, das ist fucking great. Weißt du so?
Weil wie sieht's aus, SWR? Habt ihr Bock?
Weil was darfst du sein? Du darfst ja gerne der Roman sein. Das ist das, was du sein sollst und so. Ja. Und irgendwie ist das ein schöner Gedanke, dass du damit eigentlich auch so das eingeläutet hast. Im Endeffekt war das die Brücke. Und genau das ist das, was ich eigentlich immer machen wollte, so eine Brücke sein. Ich wollte diese alten Erfahrungen zeigen, ihr müsst es nicht. Dieses Trauma definiert euch nicht euer ganzes Leben lang im Negativen, sondern es kann die Brücke sein in eine andere Welt, die vernünftig ist, in der ihr leben könnt, in der ihr keinen Schaden verursacht, in dem ihr selbst euch nicht tötet. Mhm. Und die Herrin war sozusagen der Anfang, weil das ist ja ein Bindeglied zwischen was, was überhaupt nicht geht und yeah. was, was sogar legal ist. Und irgendwie finde ich es jetzt ganz gut, fühle mich wohl.
Kannst du dich erinnern, dass ich öfter mal über die Jahre gesagt habe, hey, kennst du die drei Stufen des Seins? Hm. Besitzen, um zu sein,
ja, genau.
Schaffen, um zu sein und einfach zu sein. Ja. Und ich glaube, ich bin so nah wie noch nie am einfach sein, deswegen vielleicht
geiler
einfach
nur Roman. Hey, und wer bist du? Einfach nur Roman. Oh, das ist wieder, wie Jim Morrison hat es immer gesagt, alle stellen sich so vor mit Vornachnamen und er sagt, Jim. Oh, strong.
Aber auch das
einfach nur Roman.
Mit den Brücken, das arbeitet gerade noch in mir, ja, weil im Prinzip haben wir nicht nur Brücken für die Zuhörenden gemacht, sondern G.O.T. war auch eine Brücke für jeden Einzelnen von uns. Für Roman eine Brücke zu sich selbst. Für dich, Max, zum
in
Beispiel.
In die Höschen vieler Frauen.
In die Höschen Sagen vieler Frauen und in die Bücherregale sehr, sehr vieler Handlungen. Und bei mir letztendlich auch eine Brücke zu mir selbst, zu meinem Traum. Zu meiner Berufung, kann ich fast sagen. Und es ist so interessant, wie diese Brücken in alle Richtungen genau richtig gebaut wurden.
Love it.
Ja.
Wow.
Ich meine, wenn du versuchst einzuordnen, was die Menschen uns alles geschrieben haben, ihr wisst es selber, ihr habt die Dinge geschrieben, wir haben die gelesen. Und das ist so eine Sache, ich habe eigentlich gelernt, ganz am Anfang der Social-Media-Karriere, lies alle Kommentare, aber lies sie nur im Hirn, nie im Herzen. Dann merkst du, wenn du Fehler machst, dann merkst du, wenn du irgendwas missverstanden hast, dann merkst du, wenn du irgendwas übersehen hast. Aber für mich hat es am Anfang geheißen, okay, warte mal, dann lasse ich nicht rein, wenn einer sagt, ey, du bist dumm, fake, Geschichte aus Palorengarten, ich glaube dir gar nichts, ich hasse dich. Lasse ich nicht in mein Herz, höre ich in meinem Kopf, ist Unsinn, brauche ich nicht. Aber gleichzeitig hat es auch bedeutet, ich konnte nicht annehmen, wenn jemand sagt, ey, das ist voll toll, was du machst, danke, das ist voll schön, ich feiere das voll, du hast mir durch die Zeit im Krankenhaus geholfen, whatever. Und bei G.O.T. habe ich es mir aber erlaubt, das anders zu sehen.
Ja.
Bei G.O.T. habe ich gesagt, weißt du warum? Weil keiner gesagt hat, wir sind einfach scheiße.
Oh, weißt das du, ist so, nicht durchgedrungen.
Keiner, den wir ernst genommen haben. Es war nicht irgendwie so, es gab es nicht, sondern es war wirklich die Leute, die es gehört haben, die haben es ja nicht gehört. Die haben es ja nicht gehört, aber inhaltlich, wir haben uns so damit auseinandergesetzt, dass wir eigentlich halt, die Leute haben gemerkt, wir wollen was Gutes tun hiermit. Und deswegen konnte ich mir hier erlauben, diese ganzen Nachrichten, die an uns rangekommen sind, halt mit dem Herz zu lesen und das mache ich eigentlich bei meinen Formaten nicht. Und deswegen vielen Dank und das wird mir fehlen. Ich glaube aber auch, dass dieser Podcast noch Leute finden wird, auch in 5 Jahren, in 10 Jahren, die einfach so irgendwie, die suchen das, die brauchen das und irgendwie wird die Folge sie erreichen. Daran glaube ich wirklich.
Ich glaube nicht nur daran, ich weiß, dass es so ist, denn ich habe jetzt in den letzten Monaten ein paar Kontakte getroffen in meiner Welt als Herrin, die einfach random auf die Suche nach ihren Themen waren und gegoogelt haben nach einer Folge zum irgendeinem Podcast zum Thema beispielsweise Sissification oder zum Thema ADHS. Und dann kam durch
Wie
Zufall...
Wie sie auf mich gezeigt hat bei Sissification, bei dir bei ADHS. Hey, okay, nein, gut, weiter, Entschuldigung.
Und dann kam direkt G.O.T. Und so sind Menschen zufällig aufgrund der Themen unserer Episoden auch auf den Podcast gekommen. Und ich glaube fest daran, dass das auch in den nächsten Jahren so noch weitergehen wird. Auch wenn wir leider nicht mehr hier zusammensitzen, aber unser Werk noch online ist.
So ist es.
Glaube ich auch. Ach, schön. ADHS, Junge. Krass. Haben wir auch.
Sissification als letztes nochmal.
Es war mir eine Ehre mit euch.
Es war mir eine Ehre mit euch.
Ach, gleichfalls.
Motherfuckers.
Ich möchte keine Sekunde missen.
Nein, Mann.
Ach, Mann.
Wir haben echt so lange zusammen gelacht, geweint, Autounfälle gehabt, Wrestling-Veranstaltungen besucht. Auch, was haben wir? Wir waren im ARD-Hauptstadtstudio, wir haben die spannendsten Menschen getroffen, wir haben so viele Stories erlebt, besides dem eigentlichen Job.
Wir haben Podcast-Festivals gehabt.
Ja,
3 Stück zusammen.
Auftritte, Twitch-Shows, Live-Shows.
Alles, Leute, es ist wirklich.
Überleg
alles.
Mal, die erste Twitch-Folge, die war auf der Startseite. Da waren 77.000 Menschen am Start. Das ist das Olympiastadion, voll. Und die haben uns zugehört beim Reden.
Ja.
Oh Gott.
wir haben ja in der Corona-Zeit angefangen. So. Und ich weiß noch, wie Max und ich hier irgendwann mal um 22 Uhr im Biergarten noch einen Corona-Test brauchten, weil wir sonst nicht ins Hotel gekommen wären. Mhm. Und die hatten aber schon zu. Und dann mussten die mir immer dieses Stäbchen in die Nase stecken. Und ich war, das war ja wirklich mitten in meiner Therapiezeit, kurz danach irgendwie. Und ich war dann immer so. Und dann hat Steffi mir Spucktests organisiert, damit ich halt keinen Suchtdruck kriege, weil mir Stäbchen in die Nase gesteckt werden.
Also das war verwirklich. Also mich hat's ja auch jedes Mal, hat's mich ans Ziehen erinnert. So. Nur ich hatte halt nicht so einen starken Suchtdruck. Aber es war, also die Leute, die wirklich viel mit ihrer Nase gemacht haben, glaube ich, die haben alle immer kurz die Assoziation gehabt, so, ah, ist fast, nee, doch, ist scheiße, aber so ähnlich. Irgendwie so dieser Moment oder so danach, so, ja, irgendwie so ähnlich, aber halt in Scheiße.
Und jetzt bitte nicht die Nägel lackieren. Dann hast du sonst das Ammoniak.
Also, wir haben gerade auch so dieser Teamgedanke oder Öffi-Gedanke ist ja, wenn ich was gemacht haben wollte, dann habe ich das sofort gemacht. Ich habe den Zugang zu meinem YouTube. So, wenn mir was nicht passt oder zu meinem Insta, erstens lade ich es gar nicht erst hoch. Und wenn irgendwie was mir nicht gefällt, ist es sofort runter. Und dann halt dann irgendwie kam ein Post und bis ich es dann gecheckt habe und so, dann war es nachts halt. Und dann schreibst du um 4 Uhr nachts an Steffi anrufen und so, ey, das muss runter. Und ja, von der offiziellen Seite des SWR so. Und zwar jetzt halt so. Ja, das war schon... Oder auch
Zitatposts.
Ah, Zitatposts, ja. Das gab. Oh, jetzt habe ich hier das Ding. Ja gut, ich mache noch ein bisschen Schaden, bevor ich gehe. Ja. Das reicht so langsam.
Wir nehmen gesagt, noch irgendwas mit.
Ich nehme irgendwas mit. Am Schluss kommt es nicht mehr darauf an, wie viele Aktien du hast, sondern nur, wie viel Kupfer du aus der Wand reißen kannst. Ja, Mai, was gab's noch? Was haben wir noch gemacht?
Wir waren mit Taras Mom auf dem Merkur.
Die Folge war auch krass, ja. Mhm. Die Taras Mom-Folge war eine absolut unverantwortliche Eskapade, weil keiner von uns konnte wissen, wie das ausgeht.
Die Folge war aber so gut.
Also wirklich, das hätte so in die Hose gehen können, weil die Tara war ready, Dinge zu sagen, die sie zuvor noch nie gesagt hat. Mhm. Und die Mom hat sich gestellt und so, war aber ja auch kein Mäuschen so. Also das war wirklich, das hätte alles passieren können.
Und in dieser Folge, das war kurz bevor ich die Anfrage bekommen habe, ob ich als Gast komme, in dieser Folge habe ich gemerkt, that's it. Ich habe mich so krass mit Tara und ihrer Mama identifiziert, weil ich natürlich auch eine Mama habe und ähnliche Parallelen zu Tara. Das hätte ich um meine Mom sein können. Und da wusste ich, dieses Format wird mich auch so abbilden und versteht mich so, wie ich es empfinde. Die Folge war für mich hoch emotional, nur als Hörerin damals.
Ey, das war eine der krassesten, also das war eine der krassesten Folgen.
Und ich habe nur das fertige Produkt gehört, genau, erzählt mir, wie es hieß.
Sind wir am Abend, ne, ich bin eigentlich bei der Merkurbahn, ich bin eigentlich bei dieser komischen Bahn hier in Baden-Baden, wo man diesen Berg hochfahren kann. Und das, und dann waren wir auf diesem Turm noch oben drauf und Berliner Ghetto-Kind, und er sagt, ich glaube Steffi oder Jo, wenn du da hinguckst, das ist Frankreich. Und ich war so, wow. Ja. Dahin ist Frankreich.
Ja, es war cute. Es war ein bisschen so ein Herr der Ringe-Moment irgendwie. Ja, ich stehe auf einem der zwei Türme, ich schaue runter. Was natürlich auch ein Moment war, den ich, also gerne hier zu haben, so, das war für mich so eine Folge, die mich auch richtig gefickt hat. Du bist immer am Überlegen, so, weil ich bin kein Journalist so, und ich wollte auch nie einer sein. So. Also ich bin ein Dude, der mit Menschen redet, und jetzt, dann merkst du plötzlich so, oh fuck, ja, warte mal, aber das ist Journalismus, was du gerade machst, wenn du jemanden holst und jetzt anfängst, Fragen zu stellen, und dann bei der Vorstellung sagst du, ey, wir werden halt schon, also ich werde extra krass fragen so, und ich frage auch nochmal nach, bitte gib mir ein Zeichen, wenn es nicht mehr geht oder so. Puh.
Das war eine der heftigsten Begegnungen meines Lebens, muss ich sagen, mit Genet. Ja, also diese Folge hat meinen ganzen Kopf auch verändert. Ich sehe Dinge, ich denke fast täglich an sie. Diese Folge hat mich so mitgenommen, auf eine positive Art, aber obwohl das so tragisch ist, was dort Gegenstand der Folge ist. Da haben wir auch das erste Mal so richtig das Gefühl für unsere Verantwortung gespürt, die wir hier haben vielleicht, oder?
Also ja, so es war eins der Mal, auf jeden Fall. Was auch noch eine Folge war, die eigentlich, über die wir jetzt danach nicht mehr so viel gesprochen haben, aber die mir im Nachhinein, das war das mit der Schwester von dem Mädel, die an Ecstasy verstorben ist. Mhm. Oder Freund ihr die Ecstasy gegeben hat und so, weil that one was hitting very close. Erstens war es Nürnberg, Fürth, Erlangen, die Gegend, also das war dann auch noch closer, so das hätte einfach 1:1 ich sein können, auf alle Arten. Yeah. Ich hätte der Dude sein können, der mit seiner irgendwie 1,5-2 Jahre jüngeren Freundin Ecstasy nimmt, der selber mehr nimmt, sie nimmt nur ganz selten, aber dann nimmst du zusammen und irgendwie denkst du, die passt schon, weil die passt, du ballerst dir 3 davon rein und sie stirbt. Ich hätte der sein können, der die Ecstasys verkauft hat. Weißt du, all das so. Und dann sitzt sie da. Und da habe ich das gehabt, dieser Moment, ich wollte mich so hart rechtfertigen. So dieses, ne, ey, also das ist schon die Eigenverantwortung, das ist das und das und das und das. Und dann merke ich so während der Folge, ich so, ja, aber sie macht mir erstens gar keinen Vorwurf. Und zweitens, warum soll ich das ihr sagen? Warum will ich mich ihr gegenüber rechtfertigen? Yeah. So, das hat voll viel mit mir gemacht. So.
Das sind diese Learnings, ne? Wenn man selber gezwungen wird zu reflektieren. Boah.
Ich glaube, was Kompetenzbildung angeht, haben wir schon
viel durchgemacht.
Viel durchgemacht. Ich will es auch nicht auf den Podest heben, aber ich glaube, wir haben es schon geschafft, in einer Sprache zu reden, die viele Leute verstehen, wo die sagen, ey, jetzt wird's mir endlich mal so erklärt, dass ich es verstehe. Ich denke jetzt anders über Substanzen nach. Ich denke jetzt anders über die Probleme nach.
Das hat geklappt bei Müttern, die das nicht müssten, weil ihre Söhne gerade abkacken. Ja. Oder ihre Töchter sich prostituieren oder was auch immer. Und die dann plötzlich sagen so, weil die eigentlich da nicht so weiterkommen. Und die dann einen Zugang bekommen haben.
Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, bei Müttern hört der Spaß auf.
Da hört der Spaß auf.
Mütter sind Maschinen.
Also da bin ich so nah an meinem eigenen Trauma dran, dass ich habe ja eine Zeit lang auch Elterncoachings gemacht und so, das habe ich alles sofort sein lassen, wenn ich diese Persönlichkeiten oder diese Verhaltensweisen gesehen habe bei denen im Umgang mit ihren Kindern, die ich selbst erlebt habe, da war ich dann ganz schnell so, eigentlich müsste ich jetzt professionell erklären, warum das kein gutes Verhalten ihr gegenüber ist, aber ich oder dem Kind gegenüber ist, aber ich habe das Bedürfnis, sie anzubrüllen. Und da habe ich gemerkt, okay, das kannst du nicht mehr machen.
Ja, aber trotzdem hast du es aber hier geschafft, nicht zu brüllen.
Hier hat nie jemand gebrüllt.
Das musst du ja auch überlegen. Das ist ja das normalerweise, ist ja nicht normal, dass Markus Lanz, nehmen wir an, ich weiß nicht, welches Trauma er haben kann, hätte haben können, wenn Markus Lanz als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat, ist es ja nicht normal, dass er sich mit jemandem hier hinsetzt und dann über den sexuellen Missbrauch redet. Das ist ein Interviewer, hält normalerweise seine Traumata. Kein Mensch weiß von den ganzen guten Interviewern in Deutschland, kennt keiner irgendeinen Interview. Du weißt gar nichts über die.
Nee.
Die tauchen nicht mal richtig in der Gala auf, weil die versuchen, so konturlos wie möglich zu bleiben. Und hier setzt sich ja der hin, der das Trauma entweder selbst hat oder ausgelöst hat bei anderen Leuten sogar. Ja. So, weißt du, ich saß ja hier mit Müttern, die ja eigentlich sagen könnten, ich bin das Problem, ich bin schuld an dem, was ihren Söhnen oder Töchtern passiert ist.
Mhm.
Es war der Wahnsinn. So, und auch weil wir jetzt immer sagen, es ist vorbei. Wir sind nicht aus der Welt. Wer weiß, was passiert. Vielleicht, wisst ihr, ihr kriegt alle immer die Helden, die ihr braucht. Und vielleicht ist irgendwann, braucht ihr dieses Trio in irgendeiner Form wieder. Und
dann sind wir da.
Wenn das GJH-Symbol aufleuchtet, dann kann sein, dass wir erscheinen.
Aber eine Sache würde mich noch interessieren. So ein kleiner Ausblick.
22 Zentimeter.
Was wir...
ich sage immer 23, aber 22 ist die Wahrheit.
Wollen wir noch einen Ausblick geben, was in unserem Leben so die nächste Etappe sein wird?
Ich muss jetzt erstmal mich reinfinden, wie es sich anfühlt, Bestseller-Autor zu sein. So, ich werde das jetzt überall immer sagen. So, wussten Sie, Bestseller-Autor. Ich wollte es sein, seit ich eigentlich schon immer sein.
Gibt es ja auch Plätze für Bestseller-Autor?
Das erste Klasse ist so schäbig. überall, weißt du, Kirche, Bestseller-Autor sitzen vorne, oder? Betet der Pfarrer zu mir.
Nur, nee, das Ding ist,
oh Gott. Es gab zwei Sachen, die ich als Autor erreichen wollte. Also drei Sachen. Vier Sachen als Autor. Das eine war ein Kinderbuch. Und zwar eins so wie Alice im Wunderland. Irgendwie so ein schräges Kinderbuch. Habe ich gemacht. Das zweite war überhaupt veröffentlicht worden. Damit auch abgehandelt gewesen. Das dritte war, einen Bestseller zu haben, einen Bestseller-Autor zu sein. Und das vierte ist, gut zu schreiben. Die ersten drei habe ich jetzt. Gut schreiben habe ich noch nicht. Und das ist, was ich weitermachen werde. Ich werde lernen, wie man schreibt. Und irgendwann werde ich vielleicht auch noch ein guter. Also vielleicht werde ich irgendwann schreiben können.
Ich habe alle deine Bücher, ist mir gerade aufgefallen.
Das ist richtig
geil. Richtiger Ehrenmann. Würde sagen,
ich habe keins gelesen, aber ich habe sie.
Das ist egal. Beste. Das ist richtig gut. Du kannst sie nehmen. Meine Mutter hat gesagt, du kannst sie in den Keller stellen, da kommen die Mäuse nicht rein. Weißt du, wenn du das mit dem Cover nach vorne stellst.
Aber perspektivisch, hast du echt nochmal Bock, ein Buch zu schreiben?
Nein. Nein, das war wie eine Kokosnuss kacken. Das war genauso. Die Leute, die sagen, oh, das Schreiben, das befreit mich, fühle mich dann besser. Und meine Gedanken werden zu geronnener Spur durch die Tinte. Original wie eine Kokosnuss kacken. Okay. Jeder, der es anders sagt, schreibt falsch.
Ja.
So.
Es ist schrecklich.
Es ist schrecklich.
Wie ist es bei dir, Nina?
Perspektivisch? Ich bin so ähnlich wie du, glaube ich, noch nie so nah bei mir selber gewesen wie gerade. Und deswegen kann ich auch so Dinge wie so ein crazy Autounfall gestern einfach noch handeln, weil ansonsten alles gut ist. Mein Leben steht mittlerweile auf, aus meiner Sicht, sehr sicheren Säulen. Und ich habe den ultimativen Luxus, einfach nur darauf zu warten, welche Türen das Leben mir vor die Nase stellt. Und dann entscheide ich mich, durch welche ich gehen möchte. Und ich habe das Gefühl, selbstbestimmt und glücklich volle Gestaltungsfreiheit zu haben. Und das ist das geilste Gefühl, was ich hier hatte.
Cool.
Ehrlich.
Super. Geil.
Super. Es gibt auch Tage und stressige Phasen, wo ich denke, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht schmälern. Das ist trotzdem ein sehr anstrengendes Leben, was ich führe. Aber ich möchte es überhaupt nicht anders haben.
Und was ist eins der nächsten Dinge? Kannst du was greifbar machen für die Leute draußen?
Ich werde nur so ein paar Dinge anteasern, weil ihr werdet schon wahrscheinlich mich mal wieder öfter irgendwo sehen. Aber es kommt auch noch eine Art Coaching-Programm raus mit einer Sexualtherapeutin zusammen, wo wir für den privaten, aber auch für den kommerziellen Bereich ein paar Werkzeuge an die Hand geben, wenn man sich für den Bereich, in dem ich arbeite, interessiert.
War die Person im Podcast?
Vielleicht.
Mhm.
Man wird mich auch hören. Vielleicht sieht man mich sogar auch in ein paar TV-Formaten in Österreich und der Schweiz, so im Umland.
Nein!
Es kommt ein bisschen was.
Cool.
Oh, und vielleicht, wir haben uns eigentlich überlegt, wir werden schon ein bisschen streamen irgendwie jetzt. Vielleicht ja. Nicht dumm und los, aber so dieses Twitch-Streamen, wir werden es machen so. Also wir streamen auf jeden Fall, kriegt es auch mit.
Und wenn ihr euch dort nicht einfindet mit uns, dann streamen wir halt auf Only oder Loyal Fans und werden unfassbar reich, Max,
ja,
oder?
Ja, oh, ey, wenn wir auf Only Fans drehen würden, wir wären es so.
Okay, bei Twitch wäre ich noch dabei.
Roman auch bei Only Fans. Tut mir leid, weil ich brauche auf jeden Fall auch.
Ja.
Das ist so...
Da kommst du nicht mehr raus.
Sonntags-Content nochmal ganz besonders.
Also mein Plan ist ja eigentlich klar so, ne? Ich bin echt glücklich, dass ich wieder zum Sport gefunden habe. Und das ist das erste Mal, dass ich was, das erste Mal seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht, dass ich nicht des Geldes wegen irgendwas anfange, sondern für meine Gesundheit. Und da habe ich auch ein paar kleine Ziele. Ich will 27 eine Langdistanz machen beim Triathlon. Das ist so das nächste große Ding.
Fett.
Richtig.
Mal gucken, ob ich es schaffe. Aber das wäre schon geil, wenn ich das mit dem Körper noch hinkriege, den ich jahrzehntelang so geschunden habe. Das wäre schon richtig cool.
Das wirst du schaffen. Richtig geil.
Gibt es Seniorenklassen?
Ich
will, dass der gewinnt.
Ja, gibt es.
Aber wir uns nichts vorgeben. Die Jugend wirst du nicht mehr gewinnen. Aber ich dachte mir, vielleicht.
Es gibt tatsächlich Altersklassen.
Ja, eben.
Ich glaube, 40 ist sogar so eine Grenze.
Ja.
Aber da bin ich. Also,
da bist du. Du bist 40.
Ja, ich weiß. Danke.
Das kann ich nicht schauen. Du bist doch schon 50. Also geil. Weil dann zieht es dann, ey, das ist geil. Das finde ich richtig gut.
Ich sag euch Bescheid, wann, wo. Würde mich freuen, wenn ihr da seid.
Wir zeigen Brüste an der Ziellinie, ja, damit du schneller läufst.
Auf jeden. Wir schämen uns ja für gar nichts mehr.
Wir haben noch nicht gesagt, wessen Brüste, aber...
Brüste werden gezeigt.
Es werden Brüste gezeigt. Dann danke wirklich nochmal, dann soll der Schluss wirklich dem Team gehören, Mann. Weil es ist nicht selbstverständlich, Mann. Jo hat seinen Kopf rausgehalten, das ist uns klar. Braucht nicht glauben, als Zuhörende, oder ihr glaubt es auch nicht, dass wir einfache Charaktere sind, die super easy zu handeln sind. Das Setting öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist auch nicht einfach zu handeln für alle. Da gibt es viele Hürden, durch die man springen muss. Und wirklich, Jo und Steff, wir haben uns hier vom ersten Tag bis zum letzten den Rücken freigehalten, Dinge möglich gemacht für uns, ob das der Sarg bei einem Fotoshooting war oder einfach, ey, nachts um 11 noch eine Mail.
Oder die Frage, ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Bist du nächste Woche am Start? Also auch das persönliche Interesse.
Ja, ist jetzt der Jo nicht so stark gewesen. Aber die Steffi ist dafür heute noch, weißt du, wenn ich habe einen Ruby getroffen, ey, sagt der Steffi liebe Grüße. Ich so, ja, ist ja gut und so, weißt schon. Also wir haben hier sehr viel Liebe erfahren. Ich habe gelernt, dass ein Team nicht zwingend scheiße ist. Ich habe gelernt, dass ein Team funktioniert. Und dafür bin ich sehr dankbar. Let's go, auf zu neuen Welten von meiner Seite.
Auf geht's. Damit sind wir ein letztes Mal.
Ciao, wir sind raus. Schreibt uns nochmal an geothard.swr3.de einen Abschiedsbrief vielleicht.
Ey, und wisst ihr was? Der letzte Satz hier ist, ihr seid nicht allein.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Kurze Grüße auch nochmal von der Redaktion. Ihr flutet uns gerade mit Danke und Fanpost, seit ihr wisst, dass wir aufhören. Die Antwort auf die häufigste Frage, ja, uns geht's wirklich gut. Die tollen Wünsche und die vielen Wir werden GJH vermissen, Mails, die gehen runter wie Öl. Ihr wisst, wir können ja nicht so gut ernst und wir finden, Lachen oder sich mit Humor selbst über eine schwierige Situation drüber heben hilft, auch wenn Sachen enden und neue anfangen. Darum jetzt völlig random, was aus der SWR3 Comedy-Redaktion, über das ihr hoffentlich genauso schmunzeln könnt wie wir.
Hallo, Herr Janitz.
Der Kienzl, unser Dauerpraktikant. Was für keine Freude, dich zu sehen.
Weißt du, welches Wissen wir heute testen?
Nun, vielleicht mal gar keins.
Oh, das ist leider falsch. Heute ist dein Erotikwissen dran.
Oh, mein Erotikwissen. Hm. Das heißt ja, ich sei da ganz gut informiert. Aber leider ist das hier eine Radiosendung und da kannst du halt
und
nicht einfach...
Und schon geht's los. warum darf ein Allergiker nicht in den Sadomaso-Club?
Wir haben keine Ahnung. Warum darf ein Allergiker nicht in den Sadomaso-Club?
Weil der eine Lackhose-Intoleranz hat.
Oh, Kienzle!
Was weitermachen?
Auf gar keinen Fall.
Okay. Was sagt ein Schreiner beim Liebesspiel?
Erlöse uns von dem Blöden. Was sagt ein Schreiner beim Liebesspiel?
Der sagt, gib mir Türnamen.
Oh, Tür, verstehst du? Ja, ich hab's verstanden. Wie gut, dass wir das geklärt haben. Dann kannst du jetzt vielleicht mal hier die Autos auf dem Parkplatz zählen oder das Bernsteinzimmer suchen.
Wie nennt man einen Urlauber, der ausschließlich für Liebesspiel in ein anderes Land reist?
Nun, wie nennt man den?
Das ist ein Drucksacktourist.
Boah, Kiezler, jetzt reicht's aber wirklich und raus.
Die Seite bewege ich raus.
Was ist denn jetzt noch?
Noch eine Frage.
Oh, bitte nicht.
Was ist das Motto eines Swingerclubs, in dem Schalenfrüchte verboten sind?
Also ich habe seltsamerweise noch nie von einem Swingerclub gehört, in dem Schalenfrüchte verboten sind. Also was soll das Motto sein?
Alles kann, nix Nuss.
Ihr wollt mehr davon? Dann einfach suchen nach SWR3 Comedy.